Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Villa Muttermund.
Hallo und herzlich willkommen auch an dich. Willkommen zurück in Österreich. Du warst ja die letzten 3 Wochen in Griechenland. Du hattest den ganzen Juni Urlaub. Von Geburten, von ja, dem Podcast, von all deinen Aufgaben. Hast das, glaube ich, auch sehr genossen, weil ich habe dich jetzt eigentlich 3 Wochen nicht gehört.
Das stimmt. Aber so ist unser Urlaubsplan immer, hörst du nichts, geht's mir gut.
Genau. Und das Vertrauen habe ich auch. Und ich finde das auch nicht so schlecht. Ich finde, es hat auch gut getan, weil wir schon sehr intensiv im Austausch immer sind. Und ich habe dir das auch sehr gegönnt und wirklich auch darauf verzichtet, obwohl ich natürlich an unseren Geschichten weitergearbeitet habe, habe ich dich versucht, da wirklich rauszuhalten, habe dir das aktiv gegönnt, dass du abschalten kannst. Und ich sehe dich vor mir sitzen, braun gebrannt, sehr blond bist du geworden.
Ja, das war, weil diesmal war wirklich ganz viel Wassersport.
Ja.
Wir sind ja sonst viel Radfahren auf Naxos und da habe ich doch in meinen Helm auf. Und diesmal haben wir einen neuen Sport begonnen.
Ja.
Wir sind ins Wingfoilen hineingekippt.
Ja, ja, wer die Sportfolge gehört hat, der weiß das, dass die Mama unbedingt da übers Wasser schweben wollte. Und geschafft!
Ich fahre auf dem Brett, ich schwebe noch nicht. Opa Ernst schwebt natürlich, der ist mir immer 5 Schritte voraus. Ich muss sagen, Naxos, so schön es ist, ist nicht der ideale Ort, um eine neue Sportart zu lernen, weil das geht am besten, wenn überhaupt keine Wellen sind. Und in Naxos sind immer Wellen und die waren teilweise sehr, sehr hoch. Wir hatten viel Wind, wir hatten sehr genossen. Aber für mich war es wirklich Hardcore-Lernen, auf dieses Brett raufgrauen, den sozusagen diesen Schirm oder diesen Flügel in die Hand zu nehmen, aufzustehen, ausbalancieren, über die Bucht zu fahren. Es war ein Lernen und man kommt so außer Atem. Das heißt, ich habe so das Gefühl gehabt, ich habe 10 Versuche, auf dieses Brett zu kommen, 10 Versuche zu üben und dann war ich schon wieder K.O. Das heißt, es war da viel Wassersport, aber für mich auch viel am Strand sein und ein Buch lesen, weil wir haben uns abgewechselt. Es ist so ein anstrengender Sport, auch für die Psyche, ja, also für das Gehirn, dass das neue Bewegungsabläufe lernt, dass wir wirklich immer viel Pausen gemacht haben. Ja, und deshalb habe ich diesmal auf den Haaren mehr Sonne bekommen. Ich bin wirklich blond geworden. Ja.
Wirklich blond?
Ja.
Also ich finde, das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Du bist ein richtiges Blondie. Aber ja, ich habe es dir auf jeden Fall sehr gegönnt. Es ist aber auch im Kindergarten den Pädagoginnen aufgefallen, dass ich ständig in urlaubsträchtigen Outfits unterwegs war. Ich war viel in Weiß und Blau und sie haben immer gelacht und haben gewusst, ja, du bist in Griechenland und ich kompensiere mit meinen Outfits. Ich habe auch sehr sommerlich ausgeschaut, aber hatte eben noch keinen Sommerurlaub und dieses Jahr geht es auch für uns nicht in die Ferne. Und damit bin ich zwar okay, aber natürlich so ein halbes neidiges Auge, wenn ich dann gesehen habe, wie schön es war, wo du durchgeflitzt bist mit dem Radl und so, war schon dabei. Aber ich bin auf jeden Fall auch froh, dass du jetzt wieder da bist. Aus vielen Gründen. Erstens, ja, weil die 3 Wochen natürlich für mich arbeitstechnisch sehr intensiv waren, ich viele Entscheidungen alleine treffen musste und ich froh bin, dass ich mich da jetzt wieder austauschen kann mit dir. Zweitens, weil ich dich gerne auch in der Nähe weiß. Das ist einfach sehr fein. Und drittens auch, weil die Kinder euch sehr vermisst haben und weil einfach diese gemeinsame Zeit uns schon abgegangen ist. Und deswegen freue ich mich, dass jetzt irgendwie dein Urlaub vorbei ist, so böse das klingt. Aber ich freue mich, dass es das jetzt war und du den Sommer einfach jetzt auch viel in Österreich bist, genau wie ich.
Ich muss sagen, ich habe mich ja ebenso gefreut. Das heißt, für mich ist dann Griechenland verlassen, nach Hause kommen, viel mehr mit einem lachenden Auge. Ich habe Familiensehnsucht. Also ich bin da schon so ein bisschen so wie ein Herdenhund, dem es auch am besten geht, wenn ich weiß, wie geht's allen, wie geht's meinen Kindern, wie geht's den Enkelbuben. Und ja, ihr könnt es mir erzählen, aber am besten ist es, wenn ich euch sehe.
Außerdem können wir es dir nicht erzählen, weil du ja nicht verfügbar bist.
Ja, eben, ich sage ja, deshalb habe ich so diese Devise, nicht melden, es geht mir gut, aber die Sehnsucht ist da. Und ich gebe es zu, ich war ja schon gestern gleich bei den Buben und es ist sowas von, ich würde sagen, herzerwärmend, wie einem alle drei wirklich der Reihe nach in die Arme springen, ankuscheln. Und ich gebe es zu, besonders berührt hat mich der Mini, der ist nicht einmal 2 Jahre und der ist mir wirklich hergekuschelt und dann legt er seinen Kopf so an die Schulter. Und aber das über Minuten, habe ich so das Gefühl gehabt, wieder mal Oma spüren und ich natürlich auch wieder ihn spüren. Und der Opa Ernst ist noch gekommen und auch er hat gesagt, er hat so eine Enkelsehnsucht gehabt, aber auch diese Enkelliebe gespürt. Mhm. Und du bist dann in Yoga gegangen und der Mini hat nicht einmal irgendwo aufgeschaut, wo ich gesagt habe, du, die Mama geht in Yoga, wir sind da, Oma und Opa sind da. Und das war ihm diesmal wirklich völlig wurscht. Also es war so wirklich, es war nur Liebe. Ich würde so sagen, gestern die paar Stunden waren nur Liebe.
Ja. Ja, das hat mich auch sehr überrascht, einfach weil der Mini eben noch so winzig ist. Er war jetzt wirklich lange weg, wir haben uns ein ganzes Monat nicht gesehen. Mhm. Und er war auch in letzter Zeit recht anhänglich in unserem Freundeskreis, sind sehr viele Babys jetzt auf die Welt gekommen, die ich unglaublich gern halte. Das mag er gar nicht gern, fand ich extrem lustig. Das ist mein erstes Kind, das so ein bisschen Eifersuchtszeichen zeigt und gemeint hat, der Papa soll es halten, also in seinen Worten halt signalisiert hat, er möchte die Mama für sich. Und ich merke schon, er geht einfach wirklich jeden Abend mit mir schlafen. Das ist jetzt so unser Ding. Der Papa macht die Großen. Und wir sind da gerade irgendwie so eng. Und deswegen hat es mich dann sehr gewundert, dass ich gesagt habe, du, ich gehe jetzt in Yoga. Und es war ihm Blunzen wurscht. Mhm. Also das hätte ich so nicht gedacht. Mhm. Ich habe dich dann noch, das war ja gar nicht geplant, aber mein Mann musste ganz spontan wohin. Und deswegen habe ich dann gleich gesagt, hey, wenn ihr schon da seid, ob das okay ist, wenn ich mich eine Stunde verzupfe. Und habe das sehr genossen und habe auch gemerkt, eben, dass von deinem Mann, dem Opa Ernst, da gleich gekommen ist, so, ich bin jetzt da. Geh mal weg vom Trampolin, lass die Kinder in meiner Obhut. Und ja, das war sehr schön natürlich. Noch dazu ist eine andere Oma gerade auf Urlaub und die anderen beiden Großeltern haben Schulschluss, die sind beide Lehrer. Mhm. Das heißt, wir waren wirklich gar nicht versorgt mit irgendeiner Hilfeleistung. Mhm. Und an sich klappt das auch gut. Und ich würde auch so sagen, wir brauchen es nicht per se, weil wir gut organisiert sind, weil wir auch wirklich dann eben unsere Abende haben, wo wir Paarzeit haben. Und dennoch tut es einfach gut, wenn man weiß, ihr seid sehr enge Bezugspersonen von den Kindern und die Kinder schätzen das, lieben das. Es kommt dann einfach eine Entspannung rein, wenn mehr erwachsene Hände da sind. Und diese Hände sind jetzt nicht nur von euch, sondern generell mir einfach abgegangen in letzter Zeit. Noch dazu, weil es eben so intensive Wochen waren, auch arbeitstechnisch, dass ich schon gemerkt habe, der Juni war sehr intensiv und ich glaube, da nehme ich mich nicht als individuell belastet war, sondern habe das in sämtlichen Familien ganz, ganz stark gemerkt, dass da einfach wirklich so ein bisschen Durchhänger ist und alle ein bisschen Verschnaufpause brauchen. Und ganz speziell ist es mir jetzt wirklich heute aufgefallen, dass ich am Kindergartenheimweg, ich habe die Kinder gut abgegeben, wirklich eine Mama gesehen habe, die sich am Kindergartenweg, und der ist kurz, die wohnt ganz in der Nähe von mir, also die hat auch einen kurzen Weg, sich wirklich dann kurz auf die Bank gesetzt hat. Und dann habe ich mir schon gedacht, okay, was ist da los? Und habe gemerkt, sie muss wirklich durchschnaufen. Und stehen die Tränen in den Augen. Und da bin ich sofort hingegangen und habe gesagt, du, brauchst du eine Umarmung? Und sie hat gleich gesagt, sie weiß nicht, dann weint sie. Ich habe gesagt, gut, dann auf jeden Fall, weil dann müssen die Tränen kommen. Genau. Und ihr kleiner Sohn ist auch total entzückend dann gekommen. So, Mama, was machst du? Oder was ist los? Und dann haben wir gesagt, du, auch wir Mamas müssen manchmal weinen. Und es ist gerade einfach viel und es ist intensiv. Und er hat das total gut verstanden. Und da konnte ich sie wirklich gut abholen, dass ich gesagt habe, das ist bei allen so gerade. Mhm. Und sie hatte so ein schlechtes Gewissen, weil sie die Kinder antrieben hat in der Früh und dann auch geschimpft hat, weil sie auch über den Fahrweg gehen wollten, wo gerade ein Lastwagen kommen ist. Also sie war einfach groß unter Stress und hat dann für sich gefühlt das zu sehr an den Kindern ausgelassen. Und das hat mich so berührt, aber auch, man kann sich da so richtig gut reinversetzen, weil natürlich diese Situationen habe ich auch zuhauf und ich schätze mal jede Familie. Und gerade wir Mamas spüren es, glaube ich, gerade extrem, dass einfach die Nerven dünner sind, weil der Sommer sehr intensiv ist, weil wir so viel Gas geben den ganzen Tag, die Kinder sind draußen, es ist schönes Wetter, wir machen extrem viele Ausflüge, wir schaffen wunderschöne Erinnerungen, aber die Energie ist halt auch irgendwann zu Ende und dann, ja, snappen wir manchmal und lassen das Gefühl an den Kindern aus und haben dann aber auch ein schlechtes Gewissen. Und jede Mama geht, glaube ich, mit schlechtem Gewissen anders um. Da habe ich sie wirklich versucht, gleich rauszuholen und zu sagen, du, das ist auch okay. Und für dein Kind war das eben jetzt eine Situation, wo doch, muss man auch sagen, ich meine, sie hat sie vom LKW gerettet. Also es war jetzt nicht so, dass sie einfach so geschimpft hätte, sondern dass er sich extrem geschreckt hat und das gefährlich war. Mhm. Und dann finde ich gerade in so einer Situation, darf man das dann auch ganz schnell gehen lassen als Mama? Dass man dann ganz schnell sagt, ja, da habe ich vielleicht überreagiert, da habe ich vielleicht nicht pädagogisch wertvoll reagiert, aber in dem Moment habe ich es nicht besser geschafft und das habe ich realisiert und ich entschuldige mich akut oder ich entschuldige mich im Geiste oder ich spreche es später nochmal an, alles Optionen. Aber wir dürfen auch davon ausgehen, dass unsere Kinder sehr flexibel und schnell wieder in ihrer heilen Welt trotzdem sind, weil wir ihnen diese heile Welt ja bieten. Das heißt, die Kinder sind ganz schnell im Verzeihen, die Kinder können schnell drüber hinwegsehen und können schnell uns auch annehmen als das, was wir sind, nämlich auch Menschen. Mhm. Und die sind den ganzen Tag von Konflikten umgeben. Die ja, streiten sich auch viel mit ihren Geschwistern und ihren Freunden und Freundinnen. Und deshalb ist es für sie jetzt nicht weltbewegend, glaube ich, wenn wir einfach auch mal die Geduld verlieren.
Ich glaube, es liegt auf uns Eltern ein extremer Druck. Und das ist jetzt, glaube ich, schon die zweite Generation. Also es war ja schon bei mir so und es ist bei dir so. Und ich habe schon viel darüber nachgedacht, warum das so ist. Ja? Und meine Eltern waren wirklich noch die Generation, wo in ihren Köpfen war, wenn Kinder was Ungebührliches machen oder sich schlecht benehmen, dann ist es selbstverständlich, dass sie geschimpft werden, kaut werden. Ja, das war damals, waren wir als Kinder ungeschützt. Und dann war der große Bruch, was ich ja gut finde, dass die Kinder da in die Höhe gehoben worden sind und gesagt wurde, Kinder verdienen es, gut behandelt zu werden. Und dennoch, was passiert, wenn uns die Nerven durchbrennen? Wir fahren die Kinder an. Also unsere Stimme ist anders, sie ist ein bisschen genervter, wir reagieren schneller, wir reagieren nicht so geduldig. Und wir wissen auch, es ist nicht okay. Das heißt, wenn was nicht okay ist, kann ich mich im Nachhinein dafür entschuldigen. Aber es ist absolut menschlich, dass es passiert. Und ich bin da ganz bei dir, dass das auch einmal gesagt werden muss. Was ich so genieße, ist, ich bin mit so vielen Familien beisammen, dass ich sehe, dass sich alle Familien oder die meisten Familien irrsinnig bemühen, ja, dass die Kinder einfach äußerst liebevoll behandelt werden. Aber ich bin auch dafür, ehrlich zu sein. Ehrlich zu sein, dass das klar nicht okay ist, aber es passiert. Ja? Und wir haben die Möglichkeit, wieder die Erkenntnis zu haben, es ist nicht okay. Ich darf das wahrnehmen, ich darf mich bei meinen Kindern entschuldigen, aber ich darf auch sagen, das ist menschlich. Ja, das ist eine reine Stressreaktion. Gleichzeitig spüren wir, puh, wir waren ein bisschen zu vehement.
Und haben gleichzeitig diese Schuldgefühle, und da bin ich eben auch ganz bei dir, das ist gesellschaftlich gemacht, weil wir einen extremen Druck erfahren, dass wir geheilt sein müssen von all unseren eigenen kindlichen Traumata, bevor wir quasi mit unseren Kindern so umgehen. Immer wenn man so überreagiert, dass das eigentlich gar nichts mit dem Kind zu tun hat, sondern nur bei sich selbst begraben ist, dass man selber aufarbeiten muss, dass man sich selber regulieren lernen muss. Und natürlich in einem gewissen Sinne stimmt das alles, ja. Und wir müssen auch schauen, warum triggert uns Sachen? Kann ich diese Trigger irgendwie vermeiden? Ja, eh. Ich glaube, unsere Generation ist eine, die gerne wächst an Dingen, die sich gerne damit auseinandersetzt. Und deshalb tun wir auch alle unser Bestes, weil wir ja versuchen zu erkennen, okay, warum bin ich in manchen Situationen überfordert? Wie kann ich selber meinen Stress vermindern? Wir sind eine sehr reflektierte Generation und dennoch darf man nicht missachten, was das für ein immenser Druck ist. Dass wir jedes Mal, wenn wir laut werden, das Gefühl haben, wir sind falsch gewesen, das hat dem Kind extrem geschadet, das macht extrem was mit der Eltern-Kind-Beziehung. Und das finde ich dann doch für den Alltag und für das Leben sehr belastend. Und auch ein bisschen übertrieben, weil, und das ist natürlich jetzt sicher wieder sehr kontrovers und das fühlt jeder anders, aber die Kinder sind alle unterschiedlich. Das darf man nicht vergessen. Und ich merke schon auf Instagram, wenn manche da wirklich so ein sanftmütiges, kooperatives Kind haben und diese Mütter dann dieses eine Kind hernehmen und sagen, wir müssen den Kindern immer auf Augenhöhe begegnen. Wir dürfen die Kinder nicht antreiben. Wir müssen ihnen Zeit geben. Sie müssen selber die Welt erfahren. Sie müssen selber die Eier in die Pfanne schlagen dürfen. Und sie dürfen selber das Wasser erfahren und so weiter. Und dann sehe ich dieses Kind in den Videos, wie das sanftmütigst die Welt erforscht. Und das Ei liebevoll in die Pfanne schlägt. Und das Wasser ein bisschen erfährt. Aber nicht zu viel. Und es ist nichts nass. Und dann denke ich mir, ja, liebe gute Frau, du kannst das so leben mit deinem Kind. Aber nicht jeder hat so ein Kind. Nicht jeder hat so ein Kind. Und manche Kinder sind einfach anders, brauchen mehr Geduld, brauchen mehr Nerven. Und für diese Kinder reicht die Ressource manchmal nicht aus. Und manchmal wird man dann laut. Und wenn man aber solche Kinder hat, dann fühlt man sich ständig als schlechte Mama. Dabei haben wir noch eine ärgere Aufgabe. Dabei haben wir, die wir solche Kinder auch haben und begleiten müssen, mehr Stress als die Mutter mit dem einen Kind, das das Wasser nicht verwendet, um die Wohnung zu fluten. Es ist einfach so. Und deswegen finde ich, dieser Druck darf auch nicht immer gegeben sein, dass wir ja nicht laut werden dürfen.
Weißt du, was ich glaube? Dass es gar nicht auf die Anzahl der Kinder ankommt, sondern es kommt wirklich auf die Typen an. Und es gibt Familien, die haben wirklich auch mehrere Kinder und alle, ja, haben einen milden Charakter, ja, und sind leicht lenkbar oder bewegen sich ohne große Übertritte in den Grenzen, die die Eltern geben. Mhm. Ja? Und dann gibt es Familien, da gibt es nur ein Kind, hat aber den Typus, die Grenzen spüre ich erst, wenn ich auf beiden Seiten so rausbreche, mhm. ja, um dann wieder die Grenze zu spüren. Und diese Kinder muss ich anders leiten. Mhm. Und wenn wir uns überlegen, was das bedeutet, aus einer Grenze ausbrechen, oder mhm. wenn wir ein Kind begleiten, das aus einer Grenze ausbricht, die muss ich ja wieder in die Grenze hineinholen. Mhm. Dann muss ich auch schnell reagieren und muss auch laut werden, dass ich gehört werde. Mhm. Ja? Und ich glaube, das macht einen ein großes Schuldgefühl, das macht einen großen Druck, ist meine gute Mama, ist mein guter Papa. Und ich würde so jetzt im Nachhinein sagen, und ihr seid ja jetzt schon groß, meine vier Kinder, dass ich dazu stehe, dass dieses Bemühen da sein muss, mhm. dass da ein Scheitern da ist als Eltern. Es ist eine Sache, wie gehe ich dann damit um? Mhm. Ja, wie vermittle ich das meinen Kindern, dass ich ihnen sage, du, meine Grenze war jetzt da völlig überschritten. Ich bin genauso müde wie du. Es war genauso ein heißer Tag. Ich habe zu laut und zu heftig dich angefahren. Mhm. Das tut mir wahnsinnig leid. Aber ich bin auch nur ein Mensch.
Ja, das spüre ich schon sehr stark eben. Das ist nicht, ich habe das jetzt nur für dieses eine Beispiel genannt von dieser Mutter mit einem Kind. Die gibt es ja auch tatsächlich. Das ist einfach auf Instagram solche Kanäle, mhm. denen ich auf jeden Fall nicht folge. Weil mir das einfach einen großen Druck macht, weil davon eben nicht gesagt wird, hey, so schaut es bei uns aus, was ich immer legitim finde. Jede Familie ist anders, sondern ein, so muss man mit Kindern leben. Und dass diese Familien aber oft nicht realisieren, na, so kannst du mit diesem Kind leben. Mhm. Und das ist voll schön und ich gratuliere dir und es schaut von außen noch sehr, sehr schön aus. Aber so kann nicht jede Familie leben. Und dieser Druck baut sich aber so stark auf, weil wir eben von Social Media umgeben mhm. sind und so viel Einblick in andere Familien haben wie noch nie zuvor. Ihr habt es mit uns so und so gelebt. Ja, man hatte Einblick vielleicht, wenn man miteinander auf Urlaub gefahren ist mit einer anderen Familie, hat man gemerkt, ah, so leben die miteinander. Vielleicht war da noch mehr Judgment sogar, dass man dann gesagt hat, was, die machen das mhm. und das mhm. oder da gibt es ja gar keine Regeln oder da gibt es keine Süßigkeiten oder schon oder wie auch immer. Also da war sicher noch mehr ganz abgeschlossenes Familiensystem mhm. und sicher dachte auch jede Familie, wir machen es ideal. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass das noch mehr so ist, weil man lebt es halt so, wie man es selber lebt und wie man es vielleicht von der Ursprungsfamilie, seiner eigenen Familie damals mitgekriegt hat. Mhm. Und jetzt hat sich aber das so gewandelt, dass man eben nicht einfach nur blind übernimmt, wie es die Mama und der Papa mit einem selbst gelebt haben, sondern dass man sich eben von überall auf der Welt Input holen kann. Tausendfachen Input. Und ich schaue mir dann auch YouTube-Videos an und sehe dann die Homeschooling-Familie in Kanada, wo die ihre 5 Kinder unterrichtet, während sie ihr Sauerteigbrot bäckt. Und ich denke mir, ja, das wäre schön. Und dann merke ich so, na, es ist aber für meine Lebensrealität nicht machbar. Mhm. Und trotzdem baut es Druck auf. Und ich finde, es ist schon ganz wichtig, dass man den aber auch dann immer wieder aktiv mhm. abbaut. Weil man in eine starke Verzweiflung kommt, wenn man so einem Bild nicht gerecht wird im täglichen Alltag mit den mhm. Kindern. Und weil sich aber auch ganz viele Familien, das sehe ich ganz, ganz stark, auch in meinen Beratungen, nicht trauen, Grenzen zu setzen, Grenzen einzufordern, in klare Kommunikation zu treten mit den Kindern, was die eigenen Wünsche sind oder auch was die Vorstellungen der eigenen Familie sind. Und die Vorstellungen dürfen differenzieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich eben klar wird, was wünsche ich mir in meiner Familie, was geht für mich gar nicht, was ist für mich wichtig, welchen Wert möchte ich meinen Kindern unbedingt mitgeben und dass es das oft nicht nur geht, wenn man sanftmütig sagt, ach, du bist Teil der Familie, deswegen lebe du, wie du möchtest. Weil das klappt eben bei Kindern, die vom Typ her sind, dass sie gern kooperieren und sich anpassen und sie wissen, ach, es ist Abendessen, da setze ich mich dazu, alle sitzen, alle essen fein. So ist aber nicht jedes Kind, auch wenn man es sich wünscht, aber so ist nicht jedes Kind. Und dann aber auch kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man sagt, na, Grenzen fordere ich ein und das vielleicht auch lautstark, finde ich ganz wichtig. Also ein Beispiel zum Beispiel. Mein Sohn hat eine Freundin, und wenn die bei uns spielt, dann wird sie dann abgeholt von müden Eltern, die direkt von der Arbeit kommen. Und dann ist es ein, komm bitte mit. Und das Kind möchte nicht. Das hat es lustig bei uns, das versteckt sich, das ist immer irgendwo. Dann meine Kinder machen natürlich mit, verstecken sie, die ist nicht da. Und dann beobachte ich wirklich, wie dann eine halbe Stunde vergeht, weil immer nur gesagt wird, bitte, kommst du jetzt? Hey, bitte, bitte komm jetzt. Aber wirklich nicht, dass währenddessen mit uns getratscht wird, sondern es ist eine halbe Stunde einfach dieses auch Verzweifelte, ich darf jetzt nicht laut werden, ich darf sie jetzt nicht schnappen. Also wirklich so sich selber einschränken in dieser Wunschdurchsetzung. Aber dann ein auch wirklich so ein geleiertes, nicht konsequentes und dann aber auch halt mit so Drohungen, aber so aller, na, sonst gehe ich jetzt. Tschüss. Ich meine, da würde ich auch aufbegehren. Das ist ja unmöglich, da mitzukommen. Und ich weiß genau, bei meinen Kindern, die sind eben charakterstarke, lustige, laute Kinder, aber wenn ich sie abholen gehe und weiß, ich muss aber jetzt auch heim mit denen und ich weiß, sie hatten es wunderschön, aber der Tag ist irgendwann vorbei, dann stellt sich da bei mir die Frage nicht. Und schönerweise bei meinen Kindern halt auch nicht. Weil die wissen, dass ich dann halt sage, hey, Schuhe anziehen, wir gehen. Und wenn sie nicht mitmachen, dann lasse ich sie vielleicht kurz noch spielen, runterkommen. Aber wenn ich dann wirklich sage, so, und jetzt ist Schluss, jetzt gehen wir, dann wird gegangen. Und ich glaube, das ist für manche Familien schon zu hart. Das ist schon zu wenig bedürfnisorientiert, weil das Kind hat ja jetzt das Bedürfnis, noch weiterzuspielen. Aber das sehe ich nicht so. Das sehe ich absolut nicht so. Man braucht irgendwo auch eine Struktur. Und wenn wir Eltern die nicht durchsetzen, dann kommt auch die Struktur nicht von den Kindern, weil Kinder sind nicht alle strukturierte Wesen.
Gar nicht. Und Familiengrenzen setzen nicht die Kinder. Also das ist meine Meinung und die habe ich gelebt mit euch, dass ich gespürt habe, wir als Eltern müssen unsere Familiengrenzen abstecken. Da gibt es selbst die Möglichkeit, dass Papa und Mama unterschiedliche Grenzen haben, aber es gibt auch eindeutige Familiengrenzen. Ja? Weil wenn man gemeinsam unterwegs ist, dann gibt es diese Familiengrenzen. Diese Grenzen stecken die Eltern ab, finde ich, weil die haben die Verantwortung und die haben den Blick, die wissen, was die Uhr ist und die wissen auch, was am nächsten Tag ansteht. Ja? Und dass die wissen auch, am nächsten Tag ist Schularbeit, es ist diesmal nicht drinnen, dass man nicht rechtzeitig ins Bett kommt, ausgeschlafen ist, leistungsfähig ist und die Schularbeit gut macht. Das ist unsere Verantwortung. Ja? Und ich habe gefunden, dass für die Kinder leichter lebbar ist, wenn diese Grenzen dastehen, wenn man die Kinder immer wieder an diese Grenzen erinnert, dann einfach auch den Blick auf die unterschiedlichen Charaktere in der Familie hat, dass es Kinder gibt, die diese Grenze hören, sofort akzeptieren. Ja, da ist es easy. Und dann gibt es die Kinder, die diese Grenze hören und aber so Freigeister sind und spüren, da höre ich eine Grenze, aber ich bin ja eigentlich auch schon groß und diese Grenze gilt nicht für mich. Und ich denke mir, diese Kinder heißt zu leiten. Und seit Generationen ist es so, dass wir immer versuchen, ohne laut werden, ohne Druck, ohne Drohungen und natürlich ohne körperliche Gewalt sie dorthin zu führen. Aber ganz ehrlich, sollte ich dann sagen, okay, es ist zu früh, du magst diese Grenze nicht einhalten. Du, wir haben ein Chaos. Ja, und ich habe ein Kind gehabt in dieser Art und du hast jetzt ein Kind oder zwei Kinder, weil einer ist noch klein, da wissen wir es noch gar nicht so genau.
Nein, der ist, das wissen wir schon.
Okay.
Der, also der mein Mini ist, der hört am besten auf uns.
Okay.
Dem sagst du Stopp und er bleibt stehen. Wie angewurzelt, wie ein trainiertes Hündchen.
Ist doch wunderbar, oder?
Ist wunderbar.
Ich finde auch die, die diese Grenzgänger sind oder die diese Grenze spüren müssten, sind wunderbar.
Wunderbar.
Ja, weil die sind Menschen, die die Grenze nicht hören, sondern die müssen sie fühlen. Ja, und wenn ich jetzt sage, zu diesen Kindern darfst du nicht eindeutiger sagen, hast du mich gehört? Es ist jetzt Stopp. Oder hast du mich gehört? Wir gehen jetzt. Ja, und das könnte ja für viele Familien schon scharf sein. Ja, wenn man so eindeutig sich positioniert, dann wird es nicht gehen.
Ich gehe sogar noch weiter, weil es geht hier eindeutig um meiner Mittleren, also wer uns schon hört, der weiß das ja eh. Und da ist es ja auch wirklich so, wenn Kinder im Spaß sind und laut sind und selber lustig sind, die hören dich ja auch nicht. Sie hören dich nicht. Und ich bin keine Mama, die dann eben eine halbe Stunde daneben steht und sagt, komm, bitte, Schatzi, wir gehen jetzt. Nein, also ich sehe das auch gar nicht ein. Das ist meine Lebenszeit genauso. Und ich achte wirklich sehr darauf, dass meine Kinder ein feines Leben haben. Ich glaube, das würden sie auch jederzeit bestätigen. Aber irgendwann ist auch Schluss. Und wenn ich das so entscheide, dann bin ich die Leitwölfin, die sagt, es ist jetzt genug, wir gehen jetzt hinauf. Und den Kindern tut das auch gut. grenzenlose Kinder, das tut den Kindern nicht gut, davon bin ich auch überzeugt. Und die Grenze meines Mittleren, die nutzt verbal oft nichts. Und natürlich hilft es auch nichts, wenn ich ihn dann anbrülle, aber ich schnapp ihn dann. Ich schnapp ihn dann und sage wirklich so, und noch dazu, also jetzt gerade ist er halt gerade erst mal am 5 werden, das heißt, ich kann ihn noch schnappen und ich schnappe ihn nicht böse, sondern ich nehme ihn zu mir und entziehe ihn der Situation. Mhm. Und das tut ihm so gut, weil er kann sich dann wirklich sofort regulieren und runterkommen und er ist plötzlich aus diesem Strudel raus, er kann mich mit klarem Blick erfassen und dann sage ich auch, du schau mich an, ich möchte, dass wir jetzt gehen. Wir gehen jetzt, es war urschön, aber wir gehen jetzt. Und dann begreift das erst. Mhm. Und wenn er während er hüpft im Trampolin und ich möchte gehen, natürlich, dann packt er das nicht, dass er mich da hört und sagt, okay, im Salto noch drehe ich mich um und gehe hinaus aus dem Trampolin. Das schafft er natürlich nicht. Aber dann muss ich ihn, auch wenn es mir wirklich wichtig ist, wenn ich wohin muss, was auch immer, ihn der Situation entziehen. Und ich glaube, das wäre manchen Familien eben auch zu steil. Aber ich möchte Mut machen, ich weiß nicht.
Ja, ich möchte auch Mut machen. Wir können ja versuchen, einmal zu schauen, welche Tricks wir entwickelt haben. Ja, wobei natürlich jede Familie ihre eigenen Tricks hat. Was ich bemerkt habe, was für mich gut war, weil wenn es für mich gut ist, dann bin ich als Mama stark, spüre meine Grenze und kann eigentlich sehr authentisch diese Grenze vermitteln. Für mich war es leichter, wenn ich euch Kindern sowas wie eine Vorlaufzeit gegeben habe. Ja, also wenn ich gewusst habe, in der nächsten Viertelstunde möchte ich gehen, dass ich das einmal angekündigt habe. Dass ich gesagt habe, das ist das letzte Spiel, wer nochmal ins Schwimmbad hupfen möchte, es ist jetzt so, weil wir gehen jetzt. Mhm. Also das ist mal ankündigen. Ja, ich weiß, dass Kinder zeitlos sind, aber für mich war es wichtig, dass ich das mal ausgesprochen habe, dann ist meine Grenze gestanden. Durch dieses Aussprechen habe ich mich schon positioniert. Ich habe gewusst, ich gebe den Kindern noch die Möglichkeit, ihres zu beenden. Und dann habe ich schon begonnen, durchs Zusammenpacken eindeutig zu demonstrieren, es ist so. Mhm. Und das war, glaube ich, für unsere Familie auch ein sehr deutlicher, aber auch stressfreier Aufbruch.
So hätte ich das auch in Erinnerung und so lebe ich das auch. Und das funktioniert sehr, sehr gut, muss ich sagen. Mhm. Und ich finde auch, die Kinder spüren dann auch, indem man ihnen selber artikuliert, es geht jetzt Richtung Abend, wir sind alle müde. Indem man das artikuliert, es ist jetzt Schluss, spüren sie auch selber, ja stimmt, ich bin eh auch urfertig. Und sind dann auch dankbar, dass es dann irgendwann dem Ende zugeht. Mhm. Und das zu nützen ist halt total schön, weil der Gegenschluss wäre, sie machen weiter, 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 werden hyper, 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 weil einfach nicht rechtzeitig das Ende eingeleitet wurde. Und ich persönlich finde auch das Lautwerden eben nicht so schön. Also ich versuche schon sehr daran zu arbeiten, eben diese Reizreaktionskette zu durchbrechen. Wer die Buchclub-Folge über das Buch von Stephen Covey gehört hat, da spreche ich auch darüber, dass er sagt, zwischen Reiz und Reaktion ist ein Raum. Und da kann man sich frei entscheiden, wie man reagiert. Und da habe ich auch ganz ehrlich gesagt, dass das natürlich was ist, was mir auch nicht unbedingt liegt. Ich bin genauso hitzig wie du. Das heißt, wenn bei mir das Fass voll ist, ja, dann ja, werde ich auch mal laut. Aber es gelingt mir doch sehr gut, finde ich, für das, dass ich eben drei kleine Kinder habe und sehr viel auch mit denen alleine mache, dass ich schon schaue, dass ich alles ausreize an allen Hilfsmitteln, die ich sonst habe, dass ich sehr klar versuche, gerade mit meiner Mittleren zu kommunizieren, was ich mir wünsche. Und dennoch, wenn das nicht funktioniert, dass ich dann eben auf ja, Hilfsmittel zurückgreife, dass ich wirklich dann auch mal laut sage, einfach nur seinen Namen, dass ich die Aufmerksamkeit von ihm habe und wirklich sage, so, das war es aber jetzt mit der Grenze. Und vielleicht ist das auch ein Ding, das Eltern schon bekommen, wenn es mehrere Kinder gibt, weil du brauchst mehr Klarheit. Mhm. Du kannst dich nicht nach einem Individuum kannst du dich einfach besser richten, es ist so. Nach mehreren Individuen sich zu richten, geht gar nicht, weil jedes dieser Individuen will was anderes und jeder rennt in eine andere Richtung. Der eine ist im Trampolin, der andere ist im Schwimmbad und der andere isst noch gemütlich sein Abendessen. Nach wem richte ich mich jetzt? Mhm. Ich muss mich bei mehreren Kindern an mir selber orientieren. Genau. Und das ist schon eine Hilfestellung, die mit mehreren Kindern sehr schnell gegeben ist, aber auch in Familien, die nur ein Kind haben, vielleicht trotzdem ins Bewusstsein gerückt werden darf, dass auch da sehr schön ist für die Kinder, wenn sich einfach an sich selbst orientiert wird als Elternteil, wenn man da noch mehr in sich in Erinnerung ruft, wer ist denn der Leitwolf? Wer möchte denn die Familie ja, dorthin leiten, wo man sich's wünscht? Und das kann sehr gut tun, glaube ich, auch manchen Familien mit einem Kind, weil ich sage überhaupt nicht, dass ein Kind weniger anstrengend ist als mehrere Kinder. die haben halt ganz ein anderes System. Und das sind andere Faktoren, die anstrengend sein können oder nervig sein können. Und ich glaube, dass es allen Familien aber gut tut, eben wenn sich die Eltern in der Klarheit sind, wo es hingeht oder wann eben Schluss ist.
Was du gesagt hast, das habe ich auch gemacht. Also ich glaube, das ist nochmal ein Trick, mit der Körperlichkeit arbeiten. Wir dürfen voll selbstbewusst sein, als Eltern davon ausgehen, dass wenn wir ein Kind in den Arm nehmen, einer Situation entziehen, das hat ja nichts mit Gewalt, sondern es hat mit Liebe zu tun, ja, dass ich es auf meine Hüfte nehme, auf den Schoß setze, dass das für die Kinder was Schönes ist. Sie werden zwar jetzt vielleicht aus einem Spiel herausgenommen.
Oder aus einem Streit.
Oder aus einem Konflikt, aber auf einem Schoß bei seiner heißgeliebten Mama, bei seinem heißgeliebten Papa, der einem eigentlich eh mit Liebe überhäuft, zur Ruhe zu kommen, dann noch ganz besonders angeschaut und angesprochen zu hören, ist was Positives. Das hat mit Zuneigung zu tun, weil wir wissen, wenn ich das mache, ja, dann tue ich dem Kind was Gutes. Weil dann muss ich nicht warten, bis meine Grenze so erreicht und überschritten ist, dass ich dann laut werde. Also ich finde dieses, dass das was Schönes ist, ein Kind durch einen Körperkontakt zur Ruhe zu bringen, habe ich auch immer eingesetzt.
Mhm. Ja. Daran kann ich mich ganz aktiv erinnern. Mhm. Weil ich weiß nicht, wie du mich beschreiben würdest als Kind. Ich glaube, darüber haben wir auch noch nicht so viel geredet. Aber ich kann mich schon erinnern, dass ich schon noch ein Kind war, das schnell mal von was frustriert war und dann auch so Wutanfälle einfach hatte. Einfach so, wenn ich eine harte Hose hätte anziehen sollen oder ich habe es gehasst, Nägel zu schneiden oder was auch immer. Ich kann mich schon erinnern, dass da oft, ja, ich wirklich solche, ja, Wutausbrüche hatte. Und ich weiß nicht, in welchen Situationen du mich konkret rausgenommen hast, aber ich kann mich ganz erinnern, dass manchmal, und das ist mir in Erinnerung geblieben, deswegen war es wohl öfter auch, du mich wirklich geschnappt hast und festgehalten hast und immer gesagt hast, ich lasse dich erst wieder gehen, wenn es dir gut geht. Und ich habe mich gewehrt mit Beinen und Händen und habe gesagt, mir geht's gut. Und so, nein, ich merke, dir geht's nicht gut, du bleibst da. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich das gehasst und geliebt habe gleichzeitig. Mhm. Und dass ich dann bei einem Mal gesagt habe, ich muss aufs Klo. Und das für dich sein war, okay, ja, dann lasse ich dich los. Und dann gemerkt habe, ah, das ist der Trick, wie ich da rauskomme. Und das war das letzte Mal, dass du das bei mir gemacht hast. Weil danach war es nicht mehr notwendig. Das fand ich total spannend. Das ist mir so hart in Erinnerung geblieben. Dieses, du machst das immer wieder bei mir. Dann sage ich einmal, ich muss aufs Klo und du lässt mich sofort gehen. Das ist der Trick, wie ich rauskomme. Aber seitdem habe ich es nicht mehr gebraucht. Das war schon spannend. So habe ich diese Hilfestellung halt hergeben musste, weil ich gewusst habe, okay, ab jetzt funktioniert das auch gar nicht mehr. Mhm. Ab jetzt kannst du mich sogar nicht mehr regulieren, weil ich jetzt diesen Trick kenne. Mhm. Das habe ich bis jetzt bei meinen Kindern nie gemacht. Also mein Großer hätte das nie so erfordert. Der hat solche Wutausbrüche nicht. Bei dem sage ich schon, wenn er in seiner frustrierten Wut ist, also auf irgendwas, Hausaufgaben, whatever, dass ich schon sage, brauchst du eine Umarmung? Und das nimmt er sehr dankend an, dass ich da einfach wieder sein Nervensystem regulieren darf. Bei meiner Mittleren mache ich schon, dass ich ihn rausschnapp, gerade wenn er außer Rand und Band ist oder eben ein Spiel stört, weil er immer den Ball schnappt und sich draufwirft, während 10 andere Kinder in Frieden spielen wollen. Dann schnappe ich ihn schon, nehme ihn raus und da wehrt er sich dann auch manchmal, aber trotzdem merke ich dann, wie es ihm gut tut. Und weil ich dann auch immer ein Gegenangebot stelle und sage, du, ich weiß, du findest das jetzt gerade ganz blöd, dass ich dich da rausnehme, aber ich mache jetzt mit dir das.
Es ist spannend, weil ich habe es von 4 Kindern nur bei dir gemacht.
Ah.
Und ich würde dich bezeichnen als ein Kind, das, wenn es dir nicht gut gegangen ist, du dich nicht mehr gespürt hast.
Mhm.
Also das war es. Ich wollte dich nicht korrigieren oder aus einem Wutanfall rausbringen, ja, sondern ich habe gemerkt, das ist die einzige Unterstützung, die ich dir geben kann.
Mhm.
Du kommst nicht raus. Und deshalb habe ich dir auch gesagt, ich halte dich so lang, bis dir gut geht.
Finde ich auch spannend, weil ich diese Charakterzüge gar nicht so stark sehe bei meinen Kindern. Alle 3 haben nicht so Wutanfälle, die lange dauern.
Mhm.
Das hätte ich bei meinem Großen in seinen 7 Lebensjahren 3-mal erlebt, dass er wirklich außer Rand und Band ausgezuckt ist.
Mhm.
Ja, ob es ihm dann nicht auch gut getan hätte, wenn ich ihn einfach geschnappt hätte. Ja, kann man im Hinterkopf behalten.
Weißt du, dass du nicht so wütend warst, du warst so traurig.
Mhm.
Also für mich war es so, dass du in so einer Verzweiflung warst.
Mhm.
Zum Beispiel Geburtstagsfeste von
dir.
Na
gut.
Ja?
Ja.
Du warst zutiefst verzweifelt. Also das war wirklich eine Kunst, eine Geburtstagsparty mit dir zu erleben, wo du glücklich aus dieser Geburtstagsparty herausgehst. Du hattest so einen inneren Stress. Ja. Ja? Du weißt das ja eh, du warst mein Goldstück. Ja? Und es gibt ja, glaube ich, für eine Mama nichts Wichtigeres, als dass bei der Geburtstagsparty, die für meinen Schatz ist, dieser Schatz der glücklichste ist. Boah, mhm. Ich schwöre dir, ich habe alles gegeben. Und wie, du weißt selber, wie selten es schlussendlich
geklappt hat. Ja, das finde ich extrem lustig, weil ich finde, das ist jetzt auch so, im Nachhinein denke ich mir auch so, ich meine, wie war ich denn da drauf? Also völlig, völlig irre eigentlich. Mhm. Und passt eigentlich jetzt gar nicht zu meinem Selbst, wie ich es jetzt wahrnehmen würde. Mhm. Also ich habe ordentliches Wachstum hingelegt.
Total.
Jetzt schaffe ich Partys, ja, ohne unterm Bett weinen zu enden. Und ich kann mich aber erinnern, jede Party war so. Jede Party fand ich irgendwas ganz schrecklich ungerecht, sodass der Weltschmerz über mich hineingebrochen ist und ich wirklich verzweifelt war. Und deswegen finde ich das aber auch so herrlich, dass ich auch in die Geburtstagspartys meiner Kinder reingehe mit: Ich hoffe, für sie passt alles, ich hoffe, es gibt keine Konflikte. Und mein Großer, noch nie in seinem mhm. ganzen Leben einen derartigen Konflikt gehabt hätte, noch nie mit Freunden oder Freundinnen Eifersucht empfunden hat oder Ausgrenzen oder Dramen. Was ich schon sehr spannend finde, weil das war mein Lebensinhalt gefühlt damals. Also das war alles ganz intensiv und auch sicher auch von so einem dramatischen Perfektionismus, so diese, also so, und es muss so sein, wie ich das mir wünsche, und wenn was nicht so ist, wie ich es wünsche, puh, also oh mein Gott, eigentlich war ich ein sehr gefühlsintensives Kind vielleicht sogar.
Ja, aber du konntest es nicht mehr steuern.
Ja, ich konnte es nicht steuern, aber das finde ich so spannend, weil das bin ich jetzt gar nicht mehr.
Gar nicht. Ich denke mal, ist das nicht herrlich, wenn ich jetzt sage, ich glaube, wir haben einen guten Weg gefunden.
Jetzt war ja Geburtstagsparty von meinem Großen und ich habe da auch ein Video dann gemacht und so und konnte deshalb auch sehr gut nachvollziehen, wie diese Party dann war, und habe dann auch gesehen, in meinem Großen, dem war das wurscht, ob er beginnt, dem war das wurscht, ob er als Erster da über den Parcours läuft. Und dann habe ich das auch meinem Mann rückgemeldet, so, ich finde das so cool, dass ihm das einfach so wurscht ist, weil ich weiß, mir war das nicht wurscht. Ja, deswegen muss ich den halt auch einfach nicht so regulieren, wie ich es aus meiner Kindheit kannte. Und das Festhalten kann ich mich gut erinnern, und ich kann mich schon erinnern, dass dein Weg schon immer war, auch in die Lautstärke und ins Lautwerden. Also wirklich laut. Das machst du aber auch immer noch, auch manchmal mit meinen Kindern. Und ich merke, das triggert mich schon extrem, dass ich das hasse. Ich hasse das, ich finde das ganz schrecklich. Und deshalb bemühe ich mich sehr auch, dass mir das nicht so passiert. Und ich hasse es auch, wenn es meinem Mann passiert, weil der einfach auch sehr laut ist dann. Also der hat einfach eine laute männliche Stimme. Und das ist schon in meiner Kindheit schon so gewesen, dass ihr einfach sehr viel, sehr laut wart. Weil natürlich ihr auch 4 Kinder hattet, teilweise war es sicher sehr stressig. Und das ist aber auch das Schöne, ich trage das überhaupt nicht nach. Da ist vollstes Verständnis. Ich glaube, auch keins meiner Geschwister würde das jetzt als Negativbeispiel unserer Kindheit hernehmen, dass halt immer wieder schon verbal halt laut war, geschimpft wurde. Und ich glaube, es war auch immer wahrscheinlich gerechtfertigt, keine Ahnung.
Ja, also ich glaube, es ist ehrlich gewesen, und ich bin eine Laute, also es ist etwas, was ich...
Was du nicht mehr ablegen wirst in diesem Leben.
Ich würde so sagen, ich gebe die Hoffnung noch nicht auf.
Ich schon. Okay. Ich glaube, das bist wirklich, ich glaube da, puh, was müsste man da machen, dass das weggeht? Weiß ich nicht. Das ist einfach so dein Weg. Du fühlst dich so schnell angegriffen und dann wirst du so schnell laut.
Ja, das ist sicher. Also ich würde so sagen, da haben meine Eltern absolut versagt, mir irgendeine Konfliktstruktur mitzugeben. Ja, also ich würde das sagen, das ist ein absolutes Defizit. Und ich wehre mich nicht dem, dass ich es immer noch in mir habe. Ich finde es aber schon ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass ich es seit Jahren und Jahrzehnten weiß und kleine Steps mache. Ich weiß, die merkt man deshalb nicht, weil es ja doch immer wieder durchkommt. Und du weißt ja nicht, wie oft ich es
runterschluck.
Ja, na, oder anders ausdrücke. Ja? Also ich würde so sagen, nie die Hoffnung aufgeben, aber keine Ahnung, was ihr jemals über mich erzählt, aber ich würde es schon sehr, sehr positiv sehen, wenn ihr sagt, meine Mama war so, das ist mir so auf die Nerven gegangen, und deshalb bemühe ich mich schon von Anfang an oder viel früher, einen anderen Konfliktweg zu gehen oder einen anderen Weg zu gehen. Und für mich ist es ja das Schöne zu sagen, jede Generation soll es besser haben. Und ich habe aus den Fehlern meiner Eltern gelernt. Dennoch, glaube ich, ist vieles angelegt. Und meins war sicher auch, ich habe einen cholerischen Papa, den habe ich heiß geliebt. Ja, ich habe ihm jedes Cholerikertum verziehen, weil er mich sonst mit Liebe überhäuft hat. Mhm. Aber ich habe gewusst, wenn bei meinem Papa die Grenze überschritten ist, dann ist er ein tobender Berserker. Ich kann mich an ein Mittagessen erinnern, wo er den vollen Suppenteller mit der Grießnockerlsuppe genommen hat und auf dem Boden zerschellen lassen hat. Ja?
Mhm. Und schau, das hast du nicht übernommen. Suppe hätte ich noch nicht fliegen sehen.
Siehst du? Wow. Siehst du? Manche Schritte sind mir gelungen, aber ich bin sicher wie mein Papa, ja, dass das wie ein Heferl ist und der Deckel, wenn der in die Höhe springt, dann kocht es über.
Ja.
Aber was ich schon sehe, das war zum Beispiel mein Papa nie gemacht hat, ich versuche es dann sehr, sehr bald in eine gute Form zu bringen, wenn es irgendwie geht, mich zu entschuldigen. Das Heferl geht über und ich weiß, es ist nicht okay. Mhm.
Und ich habe da schon wieder auch sehr viel gelernt, weil ich komme eigentlich auch nach dir oder nach dieser Familienlinie, mhm, bin eigentlich auch dann oft sehr aufbrausend in Streits und habe da auch mit meinem Mann, den ich ja doch sehr, sehr lange schon an meiner Seite habe, da viele Schritte auch gemacht, aber auch in dem ganzen Bewusstsein, so möchte ich nicht sein mit ihm. Also soll jetzt nicht so böse gegen dich klingen, aber so wie du mit Papa kommuniziert hast, in Streits möchte, mhm, ich nicht kommunizieren mit meinem Mann und habe das sehr gut in eine Form gebracht. Mhm. Und mit den Kindern, oh ja, schon auch, nur merke ich immer wieder natürlich dann, mhm, doch, dann kommt die kleine Rotraut in mir raus. Oder wenn halt bei dir die Rotraut rauskommt bei meinen Kindern, dann merke ich auch, wie ich wieder klein werde und, mhm, wie ich das einfach nicht leiden kann. Und dennoch ist der Unterschied, glaube ich, dass ich sage, es ist nicht schön und ich möchte es an sich nicht, aber ich mich dafür auch nicht geißele. Mhm. Ich glaube, das ist, mhm, das, was ich mitgeben möchte. Es passiert uns, wir sind reflektiert, wir sind eine Generation, die sehr auf die Kinder achtet. Unsere Kinder haben wunderbare Leben. Wir leben in Breitengraden, für die man nur dankbar sein kann. Mhm. Und sich dann auch noch die Schuldgefühle aufzuladen, dann auch noch sich selbst zu geißeln und zu sagen, heute war ich wieder eine schlechte Mama, das möchte ich, dass die, mhm, Mamas ablegen. Ich glaube, das ist vielleicht sogar ein guter Schlusssatz. Weil es ist jetzt schon sehr lang und eine Sache müssen wir noch behandeln. Und zwar, hast du das Studio in Griechenland gekauft oder nicht? Uns haben so viele Fragen erreicht und es wurde mitgefiebert und auch im Kindergarten. Also die Pädagoginnen sind ja entzückend, die folgen uns ja auch auf Instagram und die haben dann wirklich auch rückgemeldet, was ist jetzt mit deiner Mama, bleibt die jetzt in Griechenland? Habe ich das richtig verstanden? Die zieht jetzt nach Naxos. Und ja, wie schaut es jetzt aus?
Wir haben die Wohnung nicht genommen.
Ja.
Es war dem Opa Ernst und mir klar, es muss zu 100% stimmen, weil Naxos ist nicht ums Eck.
Na.
Ja? Und ich würde so sagen, da war ein Auf und Ab bei uns beiden, ein Hin und Her, weil das Studio selber
ein Traum war.
Ein Traum war und pipifein war und 150 Quadratmeter, schattiger Garten dabei, der Pool, innen das Studio, optimal, eine tolle Lebensqualität, trocken. Aber wir hätten es ja genommen, damit wir Dinge dort lassen können, die wir für unsere Sportarten brauchen. Und uns wurde zugesagt, es gibt einen Kellerraum. Und das war dann die Entscheidung, dieses Appartement nicht zu nehmen, weil der Keller ist feucht. Und durch dieses Feuchtsein war echt ein Strukturschaden. Ich war noch nie in so einem desolaten Keller, bin noch nicht vom Bau, aber wenn ich sehe, dass Stahlbetonträger, die vom Boden zur Decke gehen, längs gesprungen sind, dann werde ich dieses Appartement nicht nehmen, weil das macht ja nur Kopfzerbrechen und nur Sorge, dass wir jeden Tag dann schauen, wie ist das Wetter auf Naxos, oh je, es regnet viel, wie schaut es in unserem Appartement aus, wie schaut es in unserem Keller aus. Und das war dann eine ganz klare Entscheidung. Eigentlich um keinen Preis der Welt nehmen wir das, wo wir uns eigentlich nur Sorgen auflagen. Die Vernunft hat gesiegt und es geht uns sehr, sehr gut mit der Entscheidung und ich danke auch allen lieben Nachrichten, die ich bekommen habe. Folge deinem Herzen, geh deinen Weg, trau dich. Und es war wirklich für mich sehr berührend, wer da
an dich denkt.
An mich denkt, ja. Wir hatten jetzt, wenn wir ehrlich sind, eine andere Folge vor.
Jo.
Ich glaube aber, was am allerwichtigsten ist, ist, sich als Eltern in dem Selbstbewusstsein zu stärken. Ja, dass wir für unsere Kinder immer das Beste wollten. Und das ist von Generation zu Generation so. Und dass wir gut auf uns selber schauen müssen, dass wir auch unsere Eigenarten nicht in dauernde Scham oder in dauernde Schuld geben, ja, sondern auch sagen dürfen,
so bin ich.
So bin ich. Mhm. Und jetzt ganz ehrlich, wir sitzen hier als Mama, Tochter vis-à-vis und du hast diese laute, aufbrausende Mama. Mhm. Und ich weiß, was da für eine Liebe zwischen uns ist. Und ich habe es eh gehabt. Ich habe diesen lauten, cholerischen Papa gehabt, ja, der war nicht gewalttätig, aber der hat viel weniger Filter gehabt als wir, ja, weil ich denke mal ganz ehrlich, wenn der Suppenteller mit die Grießnockerl fliegt, ja, also dieses, dass das verziehen wird, ja, und ich mich immer als äußerst liebevolle, gute Mama gefühlt habe, die halt ein Heferl ist. Ja. Und du weißt, wie deine Mama ist und hast mich auch als ganz liebevolle Mama empfunden. Und das ist das, was wir mitgeben wollen.
Ja, ja? Genau, das glaube ich auch, dass das ein sehr wichtiges Bild ist, dass wir wirklich, wirklich in unseren Familien so viel Liebe geben und so viel Kommunikation und Aufmerksamkeit und all diese Dinge, die vielleicht anderen Generationen verwehrt waren von ihren Eltern, das erfüllen wir neben all den Dingen, die wir sonst noch machen. Ich meine, das ist eher ein Riesending. Neben all unseren beruflichen Aufgaben, neben unseren eigenen Visionen und Träumen, neben, weiß Gott, Hausbau oder was auch immer wir tun, sind wir noch so involviert in den Leben unserer Kinder. Und man darf nicht vergessen, dass dadurch ihr Glas sehr gefüllt wird mit schönen Momenten und dann kommen ab und an Tropfen dazu, die sicher nicht ganz pädagogisch wertvoll sind, die sicher ein bisschen überspitzt waren oder was auch immer und dann trotzdem das Gesamtbild am Ende des Tages im Blick zu haben, wie voll das Glas unserer Kinder ist, sich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, wir machen es gut mit ihnen. Ganz, ganz wichtig. Und falls das jemandem von euch schwerer fällt, dann hoffen wir sehr, diese Folge war für euch. Und damit verabschieden wir uns, würde ich sagen.
Ja.
Ihr könnt euch gerne für unseren Newsletter anmelden. Ihr könnt den Podcast auch generell bewerten. Freut uns sehr. Und ja, hilft uns natürlich, diese Arbeit weiterzumachen. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Das ist die Beschreibung der Folge. Und die kann man aufklappen und lesen, was es da alles gibt.
Alles Liebe mit dieser spannenden, authentischen, ehrlichen Folge aus der Villa Muttermund.